Lokaljournalismus ist tot. Nein, er lebt. Dieser Zwiespalt wird uns heute beschäftigen. Um die Zukunft des lokalen Journalismus soll es gehen. Ich bin Jonathan Schulenburg und auch ich habe wie sehr viele andere Journalistinnen und Journalisten mal mit Praktika bei einer lokalen Zeitung angefangen. Ich weiß noch genau, ich habe Artikel über ein altes Ehepaar geschrieben, das schon 75 Jahre verheiratet war, über einen Motorradbastler und über Winzergenossenschaften. Menschliche Geschichten halt. Aber auch ich habe mich gefragt, ob ich wirklich Lust habe, in den Lokaljournalismus zu gehen. Bei mir wurde es dann doch der überregionale Journalismus. Und wer will heute überhaupt noch ins Lokale? Christina Kobel hat bei Volontärinnen und Journalismusschulen nachgefragt.
Also ich hätte keine Lust, im Lokaljournalismus zu arbeiten. Meiner Erfahrung nach fehlen dort einfach die Ressourcen und auch die Motivation, um Projekte umzusetzen.
Ich glaube, mir ist das einfach gerade ein bisschen zu klein. Es würde mir einfach gerade mehr Spaß machen, wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite an größeren Themen.
Nicht so ganz, vielleicht auch, weil ich aus einer Metropole komme und Journalismus dann automatisch immer sehr groß ist.
Kann ich mir schon grundsätzlich vorstellen, aber ich glaube, es kommt sehr auf die Region an.
Jetzt nicht so auf das klassische oder Klischeebild, dass man irgendwie ständig in Stadtratssitzungen sitzt oder so, aber auf so einen innovativen Ansatz, wo man auch Ideen umsetzen kann, habe ich auf jeden Fall Bock.
Die Arbeitsbedingungen haben sich leider stetig verschlechtert in den letzten Jahren, weshalb Lokalredaktionen als Arbeitgeber einfach nicht mehr so attraktiv sind.
Besonders junge Journalistinnen haben echt gute Chancen im Lokaljournalismus, wirklich was zu verändern und optimieren zu können.
Im Prinzip lassen sich eigentlich alle wichtigen Themen und Entwicklungen auf eine lokale Geschichte runterbrechen, sodass die Leute einfach erfahren können, was vor ihrer Haustür eigentlich alles passiert.
Ein durchaus geteiltes Bild, aber die erste Adresse ist der Lokaljournalismus für junge Journalistinnen und Journalisten offenbar nicht mehr so. Ja, kein Wunder, wenn man auf die Rahmendaten schaut. Die Auflagen gehen seit Jahren rapide zurück, es wurden Stellen abgebaut. In Zahlen gesprochen, war die Auflage von deutschen Regionalzeitungen vor 25 Jahren noch bei insgesamt 18 Millionen, ist sie heute bei 10. Es sind immer noch 307 regionale und lokale Tageszeitungen, die in Deutschland erscheinen. Aber die müssen sich mit der veränderten Mediennutzung auseinandersetzen. Mein Kollege Ingo Lierheimer hat mit Joachim Braun gesprochen. Er ist seit 4 Jahren Chefredakteur der Ostfriesen-Zeitung. Vorher war er unter anderem 5 Jahre Chefredakteur des Nordbayerischen Kurier in Bayreuth. Schon seit Mitte der 80er Jahre ist er im Lokaljournalismus. Seine erste Frage: Was macht den Reiz des lokalen Journalismus aus?
Dass man den Leuten, mit denen man zu tun hat, permanent nahe kommt und dass es im Lokalen unendlich viele gute Geschichten gibt, spannende Geschichten, gute Recherchemöglichkeiten, Skandale. Aber vor allen Dingen, man begegnet den Menschen, über die man schreibt, jeden Tag und bekommt ein unmittelbares Feedback.
Das ist sicher auch gleich geblieben seit Mitte der 80er Jahre. Genauso wie die Tatsache, dass die Menschen von Lokalzeitungen ein Bild ihrer unmittelbaren Umgebung erwarten. Was hat sich denn verändert?
Ich glaube, Lokaljournalismus war noch nie so gut und noch nie so schlecht wie heute. Also da ist eine große Kluft da zwischen den unterschiedlichen Medien. Und Lokaljournalismus war bis vor einigen Jahren, bis vor dem Aufkommen von Facebook und Co. und dass jede Institution ihre eigene Webseite hatte, da hatte Lokaljournalismus noch eine Chronistenpflicht. Also was in der Zeitung nicht stand, hat nicht stattgefunden. Und das hat sich nun kolossal verändert, weil wir inzwischen Mitspieler in einem großen Nachrichtenmarkt sind und wir uns sehr stark verändern müssen, was unsere Ansprache betrifft, also wie wir mit Lesern umgehen, wie wir auf deren Bedürfnisse und Interessen eingehen. Und da ist die Herausforderung sehr, sehr groß.
Dann interpretiere ich Sie jetzt mal und sage, wer heute noch Chronist ist im Lokalen, macht schlechten Lokaljournalismus. Und Sie sagen mir jetzt, was guten Lokaljournalismus ausmacht.
Ja, wer Chronismus macht, macht halt einen Lokaljournalismus, den keiner mehr braucht. Und guten Lokaljournalismus macht aus, dass man nah dran ist an den Themen, die die Menschen in ihrem Alltag berühren. Also um das mal ein bisschen beispielhaft zu sagen, alles was das Thema Wohnen und Miete betrifft oder jetzt gerade im Moment alles was das Thema explodierende Gaspreise betrifft und nicht unbedingt die Politik in Berlin, sondern das, was die Leute unmittelbar vor Ort betrifft. Wenn man das schafft abzubilden und wenn man das vielleicht auch schafft, den Leuten eine gewisse Sicherheit zu vermitteln oder auch ihnen zu sagen, warum die Probleme so groß sind, dann ist das guter Lokaljournalismus.
Wie schaut das ganz konkret aus? Sie sind Chefredakteur der Ostfriesen-Zeitung, waren davor auch 5 Jahre Chefredakteur des Nordbayerischen Kuriers in Bayreuth. Was sagen Sie jetzt gerade Ihren Leuten in der Redaktion? Wie lautet der Auftrag für Sie?
Der Auftrag, den ich gerade aktuell vergangene Woche gegeben habe, ist, dass die Energiekrise für uns als Berichterstatter auch eine große Chance bietet, nämlich die Ängste und die Sorgen der Menschen abzubilden und auch transportieren zu denen, die ihnen helfen können. Und ich habe gesagt, versucht nicht, die Themen so verkopft darzustellen, sondern seid ganz nah bei den Leuten und redet mit ihnen über ihre Sorgen und versucht, das abzubilden, was die Menschen gerade unmittelbar berührt.
Jetzt sind Sie schon so lange im Geschäft, dass Sie die veränderten Arbeitsbedingungen gut beurteilen können. Viele klagen heute ja auch im Lokaljournalismus darüber, dass diese Arbeitsbedingungen nicht besonders gut sind. Wie beurteilen Sie die strukturellen Voraussetzungen?
Da gebe ich Ihnen die gleiche Antwort wie vorhin bei der Frage nach guten und schlechten Lokaljournalismus. Es gibt Zeitungen in Deutschland, da haben es die Verlagsleitungen und die Eigentümer verstanden, dass Zeitung nur noch über das Produkt zu verkaufen ist. Also das Produkt muss gut sein, damit die Menschen dafür bezahlen, weil wir ja auch hochpreisige Produkte verkaufen im Vergleich jetzt zu unseren Konkurrenten wie Netflix und Ähnlichem. Also darf man nicht am Personal sparen, beziehungsweise muss schauen, dass man gute Leute kriegt. Es gibt aber auch Zeitungen, da sinkt mit der Auflage auch das Personal. Das heißt, man setzt so eine Abwärtsspirale in Gang und das Produkt wird immer schlechter. Und das ist, glaube ich, letztlich der Sargnagel dann für diese Verlage.
Gibt es denn überhaupt noch genug Personal, genug Nachwuchs, genügend junge Leute, die in den Lokaljournalismus wollen?
Ich war gerade bei einer Tagung, da beklagten Kollegen von anderen Medien, dass sie 50% der Stellen nicht besetzen können. Oder auch in besonders ländlichen Regionen, in Thüringen oder so, bleiben ganz viele Lokaljournalistenstellen unbesetzt, weil kein Mensch mehr dahin möchte. In Ostfriesland ist es noch nicht so. Wir haben bis jetzt alle Stellen besetzt bekommen. Also ich glaube, auch da gibt es große Unterschiede. Es hängt auch immer damit zusammen, wie ein Verlag aufgestellt ist, welchen Stellenwert die Redaktion hat und ob es wirklich darum geht, hier ein Geschäftsmodell in die Länge zu treiben, das überkommen ist, oder ob es darum geht, dass man Lokaljournalismus für die Leute macht. Und das können natürlich auch die Bewerber unterscheiden.
Jetzt ist ein Bestreben von Tageszeitungen in den letzten Jahren schon immer auch exklusive Geschichten zu generieren. Sie waren auch mal als Dozent für investigative Recherche im Lokaljournalismus tätig. Ein ganz besonderes Feld, glaube ich. Wie steht es denn um diese Arbeit und wie wichtig ist sie?
Also nicht jeder Lokaljournalist ist wirklich konfliktfähig und Konfliktfähigkeit braucht man, um solche Geschichten zu machen. Nicht jeder Lokaljournalist ist so gut vernetzt, wie das notwendig ist, um wirklich auf investigative Themen, auf Skandale zu stoßen und um sie dann zu bearbeiten. Aber für meine Redaktion ist es das Höchste, was möglich ist. Und wir haben ja nun heute viele Daten von den Lesern und da kann man genau sehen, die Leser wollen auch wissen, was an Schweinereien in ihrer Umgebung läuft und freuen sich darüber, wenn Zeitungen das aufdecken.
Und das ist ja wirklich eine grundjournalistische Arbeit und wir erreichen Sie auch gerade auf dem Weg zu einer Preisverleihung für einen Kollegen. Also das funktioniert auch im Lokalen.
So ist es. Der hat ein Netzwerk aufgedeckt, was anfing damit, dass wir eine einfache Polizeimeldung bekommen hatten, dass jemand wegen Millionenbetrugs bei Corona-Tests eine Anklage bekommt. Und der Kollege hat dann einfach angefangen, mal zu recherchieren, weil es verwunderlich war, dass eine junge Frau sowas gemacht haben sollte und stieß dann auf ein gigantisches Netzwerk aus Firmen, die miteinander verflochten waren, wo Fußballer, Amateurfußballer eines kleinen Vereins als Geschäftsführer eingestellt worden waren. Und am Ende des Ganzen standen ein Bordell in Bremen und ein Aktivist der Hells Angels. Sowas ist natürlich super Lesestoff und vor allen Dingen toll, wenn man sowas aufdecken kann. Insofern sind wir sehr stolz auf den Kollegen. Da muss man den Kollegen auch Zeit geben, das kann man nicht so nebenbei erledigen. Aber ich glaube, in einer guten Redaktion, wenn man auch miteinander kommuniziert, ist klar, dass jemand, der so eine Geschichte macht, dann auch für die Zeit, wenn er das recherchiert, aus dem Tagesgeschäft draußen sein kann.
Investigativ arbeiten, rein ins Digitale. Die lokalen Blätter sind seit Jahren im Veränderungsprozess. Zum Beispiel die Augsburger Allgemeine. Eine traditionsreiche Zeitung, die natürlich auch merkt, dass das Digitale die Printausgabe langsam verdrängt. Lena Jackert ist Mitte 30 und Mitglied der Chefredaktion und vor allem zuständig für digitale Projekte und die Verzahnung von Print und Online.
Ich glaube, wir müssen einfach noch besser verstehen, wie wir welche Zielgruppen mit unserem Journalismus erreichen können. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber so die klassische Tageszeitung hatte als Zielgruppe einfach bisher immer alle. Und das funktioniert in der neuen digitalen Welt mit ihren vielen verschiedenen Kanälen und auch den vielen verschiedenen Arten, wie sie gelesen, gehört, gesehen, genutzt wird, funktioniert das einfach nicht mehr so. Oft geht es gar nicht darum, andere Themen zu machen, aber die Themen anders zu machen. Klassischerweise zum Beispiel im Lokalen ist die Stadtratsberichterstattung. Da geht einfach jemand hin in die Stadtratssitzung und schreibt dann über diese Sitzung. Klassischer Terminjournalismus. Wir wissen aber aus dem Digitalen, dass solche generalisierende Berichterstattung viel schlechter funktioniert, als wenn man über das Thema herkommt. Also zum Beispiel, wenn es um die Ausweisung von einem Neubaugebiet geht in einem Stadtratsbeschluss, ist vielleicht ein einfaches Beispiel, aber so fängt es an. Und es geht natürlich weiter, wenn man dann über Ressorts zum Beispiel nachdenkt. Also wir arbeiten ja traditionell in den Ressorts Politik, Wirtschaft, Bayern etc. Aber die Themenklassen, in denen wir denken müssen, sind zum Beispiel Bauen und Wohnen, zum Beispiel Gastronomie und Handel vor Ort. Aber auch solche Themen wie Klima und die Auswirkungen vor Ort oder Familie, Betreuung, Partnerschaft, solche Themen, die oft sich nicht mehreren klassischen Ressorts zuordnen lassen, die wir einfach stärker in den Blick nehmen müssen.
Und auch der Podcast-Trend ist nicht spurlos an der Augsburger Allgemeinen vorbeigegangen.
Was natürlich für uns auch gilt, wie für ganz viele andere Häuser, ist das Audiothema. Also wir haben ja einen täglichen Podcast für Augsburg, den Nachrichtenwecker zum Beispiel. Wir haben einen Podcast, der heißt Augsburg, meine Stadt, wo bekannte Persönlichkeiten aus der Stadt halt über sich und über die Stadt ein bisschen berichten. Und wo wir sehen, da erreichen wir nochmal ein ganz anderes Publikum damit. Neben dem Audio-Trend ist auch das Thema Newsletter zum Beispiel eins, das wir uns immer weiter anschauen. Also die Menschen haben schon nach wie vor auch ein Bedürfnis nach einer Art von Abgeschlossenheit, wie sie die Tageszeitung bietet und die sich unterscheidet von dem endlosen Stream, sage ich jetzt mal, online. Newsletter können da eine individualisierte und gute Möglichkeit sein, das zum Beispiel zu bedienen.
Neben Podcasts und Newsletter gehören zum digitalen Paket E-Paper, App und die Webseite. Aber insgesamt stellt Lena Jackert fest,
es gibt auch so eine Art Rückbesinnung, vor allem in den Lokalredaktionen. Das heißt, die Lokalredaktionen sind der Ort, an dem Geschichten recherchiert, geschrieben oder dann vertont werden. Und das ist erstmal losgekoppelt dann von der Frage, wie es an die Leute kommt. Also, dass man sich einfach wieder viel stärker darauf konzentriert, was sind denn die Geschichten, die die Menschen hier vor Ort bewegen, die sie umtreiben und wie erzählen wir die am besten?
Zurück zu wirklich lokalen Geschichten also. Angesprochen auf personelle Kürzungen und die Sparmaßnahmen der letzten Jahre im Lokaljournalismus, sagt sie:
Also ich glaube, die Sparmöglichkeiten in den Redaktionen, die sind mindestens erschöpft, wenn nicht sogar überstrapaziert. Weil um Lokaljournalismus machen zu können, egal ob digital oder Print, egal ob im E-Paper oder im Podcast, braucht man Journalistinnen, Journalisten, die Geschichten recherchieren und erzählen. Da braucht man zum Teil sicherlich Spezialisten, Spezialistinnen, gerade wenn es darum geht, jetzt eben neue Erzählformen oder auch neue Vertriebswege. Aber im Grunde braucht man einfach überzeugte, engagierte Kolleginnen, die recherchieren und Geschichten erzählen können. Und da eben auch die Zeit dafür haben und sozusagen den Freiraum, das tun zu können, der tatsächlich in den letzten Jahren nicht gerade mehr geworden ist.
Das war Lena Jackert von der Augsburger Allgemeinen. Die Zeitung geht den digitalen Weg mit. Einen etwas anderen Pfad schlägt die Mediengruppe Bayern ein. Eine neue Marke, die vor etwa einem Jahr aufgetaucht ist. Unter ihrem Dach sind die Passauer Neue Presse, der Donaukurier in Ingolstadt und die Mittelbayerische Zeitung in Regensburg vereint. Gesamtauflage etwa 330.000. Vor einem Jahr kam die Mittelbayerische dazu, weil die bisherigen Inhaber, die Familie Esser, verkauft haben. Bernd Kellermann hat die Stimmung gut ein Jahr nach der Übernahme eingefangen.
Wer sich bei Redakteuren der Mittelbayerischen Zeitung umhört, bekommt zum Beispiel zu hören:
Für mich ist die Übernahme kein Schock. Sicher ist richtig, die Zeitung ist jetzt klar Niederbayern orientiert. Passau will den Ton angeben.
Da klingt schon durch, der Lokalstolz der Redakteure der Mittelbayerischen Zeitung ist etwas geknickt. Immerhin hatte das Blatt an Wochenenden einmal rund 150.000 Exemplare Auflage. Derzeit sind es rund 95.000, und zwar in der südlichen Oberpfalz mit Regensburg und Schwandorf sowie im Raum Kelheim. Dämpfend auf die Stimmung in der Redaktion wirkt auch eine eigene Sportberichterstattung etwa über Bayern München, und ein eigenes Landtagsbüro in München gibt's nicht mehr. Ein neues Berliner Büro der Mediengruppe Bayern gilt dann nicht als Ersatz. Zu weit weg von den regionalen Themen. Betriebsratsvorsitzende Susanne Wiedermann testete diese Woche die Stimmung bei einer Betriebsversammlung mit knapp 60 Mitarbeitern. Wiedermanns Eindruck: Die Kolleginnen und Kollegen kämpfen vor allem mit der neuen Redaktionstechnik. Immerhin sei nach Unternehmensangaben die Zahl der Mitarbeiter seit der Übernahme nicht gesunken. Freie Stellen würden wieder besetzt. Wiedermann schätzt, dass rund ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Redaktion, vor allem junge, das Unternehmen verlassen haben. Mitarbeiter sagen dazu im Hintergrundgespräch:
Früher galt Online First. Ihr schreibt zunächst für die Online-Ausgabe, daraus entsteht dann die Zeitung. Seit der Übernahme durch die Passauer gilt wieder Print First. Das hat vielleicht auch manchen jüngeren Kollegen zur Kündigung veranlasst.
Dazu kommt, dass die Zentrale in Passau sehr strikte Forderungen nach Präsenz am Arbeitsplatz erhob. Der mittelbayerische Verlag sei kulanter gewesen bei der Genehmigung von Homeoffice oder Mobile Office, heißt es. Ein Blick von außen auf die Entwicklung der Zeitung zeigt, die Twitter-Kanäle der Passauer Neuen Presse und der mittelbayerischen ähneln sich inzwischen sehr stark und die Fernsehaktivitäten der mittelbayerischen im Online-Auftritt der Zeitung wurden eingestellt. Auf mittelbayerische.de gab es Livestreams von Pressekonferenzen, Live-Diskussionen von Redakteuren mit Politikern und vieles mehr. Auffällig ist, dass vor allem die Landkreisteile der Zeitung wieder mehr Lesestoff bieten. Ein Redakteur sagt:
Inhaltlich wird im Mantel natürlich viel von Passau 1:1 übernommen, also vor allem in den Ressorts Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Vermischtes. Wir im Lokalen scheinen hier auf der Insel der Seligen zu leben. Früher hieß es, so und so viele Seiten habt ihr, das ist es, es muss gespart werden. Jetzt haben wir manchmal so viele Seiten zur Verfügung, dass wir gar nicht wissen, wie wir sie füllen sollen.
Und er ergänzt:
Früher, wenn es in einem Dorf keinen Berichterstatter gab, dann hat man halt gesagt, schickt's was, wenn ihr was in der Zeitung haben wollt. Jetzt wurden Mitarbeiter reaktiviert, die schon 6 oder 7 Jahre nichts mehr geliefert haben.
Das hat Folgen für den Inhalt der Zeitung. Die Lokalredaktionen werden angehalten, nicht nur Vereinsberichterstattung zu liefern. Es erscheinen wieder mehr Lesestücke. Zurückgekehrt ist auch der langjährige MZ-Schreiber Helmut Wanner. Etwas übertrieben gesprochen ist er ein Regensburger Sigi Sommer. Er porträtiert langjährige Geschäftsinhaber aus der Altstadt, Kellnerinnen vom Kneitinger, Standelfrauen oder den Sparkassenchef. Und noch etwas stellt der Beobachter von außen fest. Das Layout der Mittelbayerischen war ambitioniert. Da gab es schon mal Fotos über 2 Seiten, freie Fläche und große Textblöcke mit Pro und Contra. Die neue Mittelbayerische ist hausbackener und durch die neue Spaltenbreite schwerer zu lesen. Wie geht's weiter mit dem aufgekauften Traditionsblatt? Die Chefredaktion der Mittelbayerischen verweist auf die Kollegen in Passau. Von dort erwidert Chefredakteur Ernst Fuchs auf Fragen nach der Entwicklung der Auflage, der Ausweitung der Lokalteile und der Investitionskosten für die dann eingestellten Fernsehaktivitäten in Regensburg:
Wir bitten aber um Verständnis, dass wir dazu gegenwärtig nichts sagen wollen.
Der Trend zur Zusammenlegung von Zeitungen unter einem Dach. Das Beispiel Mittelbayerische Zeitung. Bernd Kellermann war das. Alle Interviewpartner wollten sich übrigens nicht mit Namen und Stimme vor dem Mikrofon äußern und mussten nachgesprochen werden. In dem Berichtsgebiet der Mediengruppe Bayern ist es sicherlich von Vorteil, bayerisch bzw. niederbayerisch zu verstehen und es auch zu sprechen. Und wenn man nicht aus Bayern kommt? Wie schaffen es Menschen mit Migrationshintergrund in den lokalen Medien zu arbeiten? Wie vielfältig sind lokale Medien überhaupt? Darüber habe ich mit Ella Schindler gesprochen. Sie ist Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und dort seit 2 Jahren für die Volontärsausbildung zuständig. Sie selbst ist vor 30 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen.
Ich denke, wir haben einige Schritte in die richtige Richtung getan in den letzten Jahren. Also ich sehe schon in einigen Zeitungen oder bei einigen Verlagen auf jeden Fall Menschen, die Einwanderungsgeschichte haben, allerdings entspricht ihre Anzahl noch nicht dem Verhältnis in der Bevölkerung. Also es ist schon mehr los in den Redaktionen. Sie sind diverser als noch vor 15 oder 20 Jahren, als ich als Redakteurin in einer Lokalzeitung begonnen habe. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Ich glaube, es wird noch einige Jahre dauern, bis die Redaktionen tatsächlich dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechen.
Ja, schließlich haben über 1/3 der jungen Deutschen eine Migrationsgeschichte und auch deren Themen sollten in Zeitungen oder online vorkommen. Aber junge Journalistinnen und Journalisten haben oft Probleme, sagt Schindler, die im Vorstand bei den Neuen Deutschen MedienmacherInnen ist, einem Netzwerk, das sich für Vielfältigkeit in den Medien einsetzt.
Ich denke, die Probleme sind zweierlei da. Die einen werden auf ihre Herkunft reduziert oder auf die Herkunft ihrer Familien. Also das ist dann nur, wenn sie berichten, dann bitte über das Thema des Herkunftslandes ihrer Eltern oder ihrer Herkunftslandes. Das ist das eine Problem. Und das andere, dass genau der umgekehrte Fall eintritt. Dass es dann plötzlich heißt, nein, über den Rassismus kannst du nicht schreiben, du bist befangen, das betrifft dich auch. Also, dass es Medienschaffenden mit Einwanderungsgeschichte nicht zugetraut wird, differenziert zu berichten.
Es tut sich aber was, beobachtet Ella Schindler, dass sich die Medienhäuser öffnen müssen, ist ihnen bewusst.
Ich sehe tatsächlich auch in diesem Bereich Fortschritte. Ich bin vernetzt mit Volontärsverantwortlichen deutschlandweit und sie wollen alle, dass ihre Redaktionen diverser werden. Und man merkt das schon den Ausschreibungen an. Da gibt's immer wieder Hinweise, dass Menschen mit diverser Geschichte willkommen sind in den Verlagen. Es reicht allerdings nicht, eine tolle Ausschreibung zu machen und zu sagen, kommt zu uns, wir wollen euch. Die Arbeitsbedingungen und die Einstellungen in den Redaktionen müssen entsprechend angepasst werden. Und da haben wir eben das Problem, dass oft zwar Diversität willkommen ist, aber wenn es um die Berichterstattung geht, dann kommen eben diese Klischees. Entweder du kannst nicht drüber berichten, du bist zu befangen, oder umgekehrt. Erklär uns bitte, wie diese oder jene Community tickt oder irgendein Politiker im Ausland. Also das ist das, was auch wir bei Neuen Deutschen MedienmacherInnen so als Rückmeldung von jungen JournalistInnen auch immer wieder hören, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben.
Ella Schindler war das, Redakteurin im Verlag Nürnberger Presse und dort für die Volontärsausbildung zuständig über Diversität im Lokaljournalismus. Und jetzt gehen wir ins Hyperlokale, und zwar zu sublokalen Blogs, die es in einigen bayerischen Städten gibt. Sie werden meistens von einem oder zwei RedakteurInnen geleitet und von wenigen Autoren und Autorinnen mit Inhalten über die Region gefüllt. Wie sich dieses Modell entwickelt hat und was die Gründer von den Kollegen der Lokalzeitung halten, hat Christina Kobel recherchiert.
Dahong, das Online-Magazin aus dem Void. Auf dieser Website gibt es lokale Nachrichten und Geschichten aus dem bayerischen Wald. Neben Kultur, Lokalpolitik und Sport geht es dort zum Beispiel in der Rubrik I mog wos wern um das Thema Ausbildung und Beruf. Unter Servicehong finden sich Steuertipps, auch genannt Gurt für ein Geldbeutel. Einer der zwei Gründer, Stefan Hörhammer, sieht Dahong als Zusatzangebot zur lokalen Presse, nicht als Konkurrenz.
Wir versuchen da immer einen anderen Fokus ein bisschen drauf zu legen, eine andere Perspektive zu finden und auch andere Menschen zu Wort kommen zu lassen. Weniger die Politiker, sage ich mal, die eh immer drankommen, sondern einfach mal Menschen versuchen ausfindig zu machen, die hier weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen.
Wie bei vielen lokalen Online-Magazinen folgt die Arbeit journalistischen Standards. Doch ohne Redaktionsrichtlinie gibt es mehr Freiheit, schreiben zu können, was die AutorInnen selbst für wichtig halten und was sie interessiert. Das Publikum sei etwas jünger als bei der lokalen Presse, sagt Hörhammer. Und wichtiger als alle Themen abzudecken, ist die Nähe zu den Menschen.
Hier bei uns auf dem Lande im Bayerischen Wald ist es sehr, sehr wichtig, dass man immer das Lokalkolorit ganz stark im Fokus behält, dass es eben darum geht, die Leute, die hier leben, zu verstehen und deren Ängste und Sorgen und sozusagen auch kulturellen Hintergrund immer wieder auch in den Mittelpunkt setzt. Es ist wichtig, auf Augenhöhe auch mit den Lesern immer zu kommunizieren. Es ist wichtig, das Credo Geschichte geht vor Geld in den Vordergrund zu stellen.
Das Geld kommt durch Werbung rein und durch lesergeförderte Modelle, also Spenden. An diesen finanziellen Umständen sind viele andere lokale Blogs bereits zerbrochen, obwohl man früher einmal erwartete, dass sie die Zukunft des Lokaljournalismus sein würden. Manche funktionieren nur als Hobby. In Bayern gibt es neben Dahong nur noch wenige lokale Magazine. Den Bürgerblick in Passau, die Nürnberger Relevanzreporter, die inzwischen eine große Redaktion aufgebaut haben und sich über Mitgliedsbeiträge finanzieren, und Regensburg Digital mit dem Slogan »Andere Nachrichten aus Regensburg«.
Wir machen halt lokale Berichterstattung nicht umfassend, sondern ausgewählt, das, was uns gerade vor die Flinte kommt oder was uns interessiert. Aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist Regensburg Digital irgendwie ein prekäres und desaströses Projekt.
Stefan Aigner leitet den Blog und arbeitet mit wenigen freien Mitarbeitern. Aber wenn er mal im Urlaub ist, liegt die Seite still. Der Regensburger Blog hatte jahrelang den Missbrauchsskandal bei den Domspatzen begleitet, ist für eine Recherche verklagt worden und eine Passage wurde per einstweilige Verfügung verboten. Die Lokalpresse veröffentlichte einmal einen Artikel über Stefan Aigner, bezeichnete ihn darin als Moralapostel. Mit den Kollegen von der Lokalzeitung ist Aigner trotzdem in gutem Kontakt. Er macht andere Themen oder geht sie anders an. Das zeigt sich daran,
dass man halt doch dann ein Thema aufgreifen, das keiner aufgreift. Oder keine in der Intensität. Oder dass man einfach mal eine ganze Woche lang monothematisch bei einer Sache bleibt und nicht immer gleich so tagesaktuell und schnell und jetzt zum nächsten Thema geht. Und der Bedarf daran ist definitiv da.
Sagt Stefan Aigner von Regensburg Digital. Er leitet seit 14 Jahren die Website und im Vergleich zu vielen anderen Bloggern hat er nicht vor, damit aufzuhören.
Christina Kobel war das zu den sublokalen Blogs. Es passiert also viel im Lokalen. Wir haben heute gehört, Lokaljournalismus ist längst nicht tot, sondern entwickelt sich weiter, auch in Bayern. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Bis zum nächsten Mal. Die Redaktion hatte Sissi Pitzer, am Mikrofon war Jonathan Schulenburg.